Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen. Zu Beginn der Theaterspielzeitpause werden Sie reihenweise verschickt. Schmale bis super dicke Spielzeithefte. Mit denen bewerben die Bühnen ihr kommendes Programm. Wir fragen, wer liest das eigentlich und ist das noch zeitgemäß? Wie zeitgemäß das griechische Drama aus Sicht junger Theatermacher ist, auch das klären wir gleich. Die neuen Spielzeithefte der Theater sind gedruckt und verschickt und werden von den Häusern in den sozialen Medien so gefeiert.
Juhu!
Tata!
Hurra!
Voilà!
Hot!
Auf meinem Schreibtisch stapeln sich seit Wochen zarte Heftchen und dicke Bücher, Druckerzeugnisse, mit denen die Theater auf sich aufmerksam machen. Schaut her, wir haben Tolles vor und das sind wir. Aufwendige Fotostrecken von den Mitarbeitern des Hauses sind längst Alltag und auch grafisch wird nichts ausgelassen, von knallbunt über diskretes Schwarz-Weiß bis Hochglanz-Goldprägedruck ist alles dabei. Nur fragt sich, wer liest denn all diese Hefte und Bücher und sind solche Produkte, deren Halbwertszeit mit einer Saison doch recht kurz ist, überhaupt noch zeitgemäß? Das sind Fragen, die ich nun Knut Weber stellen möchte. Er ist Intendant des Stadttheater Ingolstadt. Schönen guten Tag nach Ingolstadt.
Guten Tag nach Berlin.
Herr Weber, hunderte von Staats- und Stadttheatern bewerben sich in jeder Saison mit ihren Heften bei den Zuschauern. Was ist die wichtigste Aufgabe von so einem Spielzeitheft?
Na, die wichtigste Aufgabe ist die Information über die Stücke, über das Programm, was ein Theater in der neuen Saison vorhat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorzustellen, die neuen Schauspieler, das Ensemble vorzustellen und auch einen Eindruck zu geben von der Qualität einer Arbeit und von dem Selbstverständnis der Theatermacher.
Aber warum braucht man das noch auf Papier, wo man doch das alles auch digital verbreiten kann und vieles nach ein paar Wochen ja sowieso oft veraltet ist, da stimmen die Termine von den Premieren vielleicht nicht mehr. Auf Twitter gab es neulich die Frage, wer liest das denn? Was sagen Sie dazu? Haben Sie da Erkenntnisse?
Ja, eine ganze Menge Leute lesen das. Also das Staatstheater Nürnberg hat in der vergangenen Spielzeit den Versuch gemacht, ganz auf analoge Informations- und Werbematerialien zu verzichten. Und es gab einen Riesenaufschrei in der Stadt mit dem Ergebnis, dass sie dann doch nachlegen mussten. Also es gibt sehr viele Leute, die das analog haben wollen, die das eben nicht sozusagen im Computer aufrufen wollen, das Programm, die sich in aller Ruhe beim Frühstück oder wann auch immer zu Hause informieren wollen, das lesen wollen. Und es gibt sogar Leute, die sich das ins Bücherregal stellen.
Ihr Spielzeitheft für die Saison 1920, das hat so DIN A4 Größe, 280 Seiten. Das Cover ist schwarz-weiß, Hochglanz mit so Plastikbeschichtung. Liebe steht da ganz groß drauf, das ist ihr Spielzeitmotto, umringt von schwarz-weißen Herzchen. Und innen drin findet man dann ganzseitige Fotos, Farbfotos von den Mitarbeitern ihres Hauses. Ich habe gedacht, für ein kleines Haus wie das in Ingolstadt ist es ein ziemlich großes Heft. Warum?
Also ein großes Heft ist es nicht. Wir haben auch schon größere gemacht, ehrlich gesagt.
Okay.
Also das Format ist kleiner als DIN A4. Und wir haben das deshalb sozusagen in diesem Format gemacht, weil wir den Wunsch von den Zuschauern ernst genommen haben. Sie mögen das doch zu Hause gerne aufstellen und aufbewahren. Es ist also kein so schnelllebiges Produkt, wie Sie eben gesagt haben, sondern es gibt eben auch Theaterfreunde und Freundinnen, die sich sozusagen rückerinnern wollen. Und das unter Umständen auch nach Jahren. Also das mag alles anders werden, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo es nur noch Digital Natives gibt. Aber unser Publikum ist altersgemischt. Und wir müssen natürlich auch auf die Leute Rücksicht nehmen, die sozusagen in einem Alter sind, die nicht alles digital erledigen, sondern die noch dieses analoge Format lieben.
Wer entscheidet denn eigentlich, was in so ein Heft reinkommt und wie es am Ende aussieht?
Naja, das entscheidet die Theaterleitung, die Dramaturgie. Das ist immer ein Ergebnis von vielen Gesprächen. Und also bei uns in Ingolstadt ist es so, dass wir im Gegensatz zu den meisten anderen Theatern kein sozusagen über die Jahre einer Intendanz festliegendes Format haben. Viele, wenn sozusagen eine neue Intendanz beginnt, einigen sich auf ein Buchformat oder was auch immer und für alle Druckerzeugnisse, also auch für Programmhefte, für das Spielzeitheft, für die Flyer und das bleibt dann während der ganzen Zeit der Intendanz gleich. Bei uns ist es anders. Wir stellen sozusagen jede neue Spielzeit unter ein Motto und ich habe etwas gegen diese Zwangsidentitäten. Wir wollen sozusagen jede Spielzeit und jedes neue Programm unter sozusagen ein anderes Motto und das heißt eben auch mit einem anderen Format begegnen. Wenn wir ein politisches Thema haben, dann erfordert das möglicherweise auch einen ganz anderen ästhetischen Umgang mit diesem Thema als jetzt zum Beispiel das Thema Liebe, was aber auch nicht unpolitisch ist.
Auffallend bei Ihrem Heft in diesem Jahr, sonst gibt es ja oft so Fotos von Ensemblemitgliedern, also den Schauspielern, und dann hinten dran kommen dann so Gruppenfotos von Bühnentechnikern, Verwaltung, Abenddienst und so weiter. Bei Ihnen ist das alles bunt durcheinander gemischt. Jeder Mitarbeiter bekommt eine eigene ganze Seite. Und ich dachte dann, das ist wahrscheinlich eine bewusste Setzung. Bei uns ist jeder gleich wichtig oder hat das mit Ihrem Spielzeitmotto Liebe zu tun? Also wir haben alle gleich lieb.
Ja, auch. Nee, natürlich ist es eine Setzung. Also man vergisst ja oft, dass um einen Theaterabend überhaupt ermöglichen zu können, gibt es wahnsinnig viele Menschen, die dazu arbeiten müssen. Das ist Bühnentechnik, Maske, Kostüme, Requisite, Licht, Ton, also eine ganze Reihe von Abteilungen bis hin zur Verwaltung, die alle dafür sorgen müssen, dass der Lappen hochgeht und am Ende des Abends auch wieder runter. Und jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist gleich wertgeschätzt bei uns. Und deswegen haben wir alle gebeten, sich sozusagen für ein Porträt mit einer ganzen Seite zur Verfügung zu stellen. Wir haben das in alphabetischer Reihenfolge, also nicht nach Sparten geordnet, sondern in namensalphabetischer Reihenfolge dann im Heft angeordnet. Und nicht jeder mag das, und das haben wir natürlich respektiert, ist ja klar, aber weit über 2/3 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses haben das gemacht. Und jetzt ist es eben so, dass es nicht nur sozusagen ein Erinnerungsband ist für die Menschen, die am Theater arbeiten, sondern das Heft hat eine wahnsinnige Nachfrage. Es geht wirklich weg wie warme Semmeln, weil die Zuschauer das auch lieben. Also sie mögen diese Gesichter sehen und sie mögen sozusagen nicht nur sich für das Ensemble interessieren, sondern eben auch die Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Bühne.
Und es gab keinen Protest von den Schauspielern, die gesagt haben, also wieso muss ich jetzt hier neben der Mitarbeiterin aus der Verwaltung oder hinter der auftauchen?
Also ganz im Gegenteil. Also unser Ensemble weiß die Abteilungen und Gewerke und die einzelnen Menschen sehr zu schätzen. Es ist ein außergewöhnliches Miteinander in diesem Theater. Da gibt es keine Rivalitäten in keinster Weise.
In Ihrem Buch oder Heft finden sich einzelne weiße Seiten mit Zitaten zum Thema Liebe, einzelne Seiten auch mit Fotos vom Haus, dann die besagten Mitarbeiterfotos. Das ist natürlich auch schön für Leute, die gern basteln, aber man könnte natürlich die Bilder kleiner drucken und damit Seiten und Papier sparen. Man könnte recyceltes Papier benutzen und auf Plastikbeschichtung verzichten. Welche Rolle, Herr Weber, spielt der Umweltaspekt bei der Wahl des Materials?
Ja, schon eine große. Also wir haben das sogenannte Bavaria-Papier verwendet. Das ist sehr leicht und speziell für Kataloge entwickelt worden. Es hat ein sehr niedriges Gewicht und dadurch lassen sich Material- und Versandkosten sparen. Charakteristisch für dieses Papier ist ein Holzschliffanteil aus umweltfreundlichem Durchforstungsholz. Also wir haben da durchaus drauf geachtet. Und das Papier wird in Deutschland produziert. Also es gibt da keine langen Lieferwege. Der Zellstoff allerdings stammt aus England.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Spielzeitheft am besten?
Also was mir tatsächlich daran gut gefällt, ist die Abbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch für mich irgendwie schön, wenn ich das durchblätter und sehe sozusagen, wie viele Menschen an diesem Haus arbeiten. Es sind ja in etwa 200. Also so klein ist es dann doch nicht. Das ist ja liebevoll. Das ist auch respektvoll den Kollegen gegenüber. Ich bin da sehr mit einverstanden.
Wir haben hier in der Redaktion mal das Spiel ausprobiert, ob man an den Physiognomien alleine erkennen kann, zu welcher Sparte im Haus die Mitarbeiter gehören. Das ist uns zum Teil ganz gut gelungen, aber größtenteils dann auch wieder nicht. Also der Abenddienst wurde dann auch dem Ensemble zugerechnet.
Ja, also alle Menschen, die mit Publikumsverkehr haben, das sieht man denen schon ein bisschen an, das stimmt schon.
Was mir halt immer auffällt, ist, dass besonders kleinere Häuser, die auch klagen, dass sie zu wenig Etat haben für ihre Arbeit, dass ich von denen teilweise prunkvolle, aufwendig gestaltete, aufwendig gedruckte Spielzeithefte bekomme und mich dann frage, wie können die sich das leisten? Wie ist das bei Ihnen? Was kostet ein Spielzeitbuch in der Produktion und in welcher Auflage erscheinen Sie?
Also die Auflage ist knapp unter 8.000 und es kostet 15.000 Euro. Das ist eine überschaubare Summe, die wir in den Haushalt im Vorfeld eingestellt haben. Ich finde auch, dass das Heft sozusagen ein Ausdruck ist einer Arbeit und eines Selbstverständnisses. Deswegen stehen bei uns auch immer die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Vordergrund und nicht so eine Hochglanz-Gold-Glimmer-Ästhetik, die sozusagen versucht, mit äußeren Mitteln Aufmerksamkeit zu erreichen. Das wollen wir nicht, sondern ich plädiere auch da für eine gewisse Bescheidenheit. Und wir wollen auch nicht so tun, als wären wir eine unglaublich reiche, das sind wir ja gar nicht, eine reiche Institution und wollen damit auch politisch keine Missverständnisse hervorrufen.
Das sagt der Intendant des Stadttheater Ingolstadt, Knut Weber. Alles wird gut, so enden Ihre Begrüßungsworte im neuen Spielzeitheft, Herr Weber. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass Sie recht behalten und danke sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin, und wir fragen gleich, wie man griechische Dramen heute noch zeitgemäß spielen kann. In Athen hat gestern die Erde gebebt. Davon hat man im 2 Autostunden entfernten Epidaurus nichts gemerkt. Dort werden immer im Sommer die Stücke von Aischylos bis Sophokles im antiken Theater unter einem beeindruckenden Sternhimmel aufgeführt. Tagsüber treffen sich im Nachbardorf auf dem antiken Ruingelände junge internationale Theatermacher zu Workshops. Gerd Brendel war dabei bei der Wiederentdeckung des antiken Dramas.
Morgens um 8 in Epidaurus. Einen Steinwurf entfernt vom antiken Theater tanzen 100 junge Schauspieler, Schauspielerinnen, Performer und Tänzerinnen im alten Stadion wild durcheinander. 2 Wochen lang haben sie sich in Workshops mit der Wiedererfindung des antiken Dramas für die zeitgenössische Bühne auseinandergesetzt. So der Titel des Lyzeums, der Summer School des Festivals in diesem Jahr. In my country, you're welcome to come. An diesem Morgen erfinden die jungen Teilnehmer aus aller Welt den Komos, das Klagelied der antiken Tragödie, neu. Einer nach der anderen tritt ans Mikrofon. In meinem Land beginnen sie, in meinem Land laufen die Mörder einer jungen Frau frei herum, erzählt Günçin, eine junge Schauspielschülerin aus der Türkei. In meinem Land, erzählt Pascal aus Athen, bist du als Besucher willkommen, aber nicht, wenn du bleiben willst. Was bedeutet den beiden das antike Theater?
It means for me beginning of the theater, ancient theater is real.
Der Beginn von Theater bis heute real, weil die Tragödien nie aufhören.
Meine Wahrheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder will seine eigene Wahrheit sagen.
Für mich bedeutet antikes Theater, dass die eigene Stimme laut wird, trotz der Zikaden.
Die Theaterwissenschaftlerin Georgina Kakudaki hat vor 3 Jahren das Lyzeum ins Leben gerufen. Für sie sind antikes Theater und die Entwicklung demokratischer Regierungsformen untrennbar miteinander verbunden, weil Chor und Schauspieler ihre jeweils eigenen Überzeugungen auf der Bühne vertreten. Mithilfe der antiken Theatertechniken den eigenen Ausdruck zu finden, darum geht es in den Workshops des Lyzeums am Nachmittag in der Gemeindeschule im Nachbardorf. In einem Klassenzimmer geht es um die Rolle des Boten, des Zeugen im antiken Drama.
We asked for water and food. We said, help us, we're sinking. He said, tell us the name of the smuggler.
Die Teilnehmer wandern durch den Raum, suchen sich ihre Zuhörer. Eine junge Frau erzählt von ihrer Flucht über das Mittelmeer. Eine andere verzichtet ganz auf Sprache. Das, was sie erlebt hat, erzählt nur ihr verzweifelter Blick. Theater als kollektive Erfahrung. Dass die antiken Dramen eine zentrale Rolle bei der Erfindung des großen Kollektivs namens griechische Nation im 19. Jahrhundert spielten, daran erinnern die Vorträge am Abend.
You say to a Greek, the recently invented nation.
Wenn Sie von Griechenland als erfundene Nation sprechen, werden Ihnen eine Menge Griechen widersprechen. Aber ich bin Ihrer Meinung. Auch das antike Drama wurde im 19. Jahrhundert wiedererfunden. Zum Beispiel von den deutschen Romantikern, von Hölderlin, Goethe, Hoffmannsthal.
Die von den Philhellenen, den Griechenfreunden, wiederentdeckten antiken Dramen wurden Teil des Mythos der griechischen Nation als direkte Erbin des klassischen Griechenlands im heroischen Freiheitskampf gegen die Osmanen. Bis heute wirkt diese Lesart nach, wenn etwa Zuschauer lautstark protestierten, weil in der Ödipus-Inszenierung von Bob Wilson vor ein paar Wochen im antiken Theater von Epidaurus Angela Winkler an einer Stelle ihren Text auf Deutsch spricht, ohne dass Griechisch übertitelt wird. Wem gehören die griechischen Dramen? Im Lyzeum geben die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst die Antwort. In my country, you're welcome to im antiken Stadion mit ihrem Komos Klagelied. Zum Finale tanzen dann alle wild durcheinander, zu zweit in Gruppen. Pascal, der Schauspielschüler aus Athen, stolziert in Stöckelschuhen über den sandigen Boden.
so ein Beispiel, dass wir auch Träume haben, unsere eigene Geschichte halt erzählen, dass wir auch hier sind und wir brauchen einen Platz für uns und der Platz ist nicht mehr hier.
Mit einer Ausnahme, Epidaurus an diesem Morgen, wo junge Schauspieler, Schauspielerinnen gerade das antike Theater für sich als utopischen Ort wiedererfunden haben.
Led Zeppelin trifft antikes Drama. Wir waren zu Gast bei der Summer School in Epidaurus. Gerd Brendel reiste auf Einladung des Festivals.
Die geniale Stelle.
Und die kommt heute von Matthias von Harz. 3 Jahre lang hat er das gerade erwähnte Festival in Athen und Epidaurus in Griechenland kuratiert. Und sein genialer Moment im Theater kam ganz woanders und völlig überraschend.
Meine geniale Stelle findet in einem Bürogebäude im East Village in New York statt, wo ich zu einer Aufführung gegangen bin, in der man mir versprochen hat, es gibt Peanut Butter Sandwiches. Das war die Attraktion, die mich dorthin gelockt hat. Und ich saß in einem Raum, der ein leeres Büro war, wo man notdürftig die Neonröhren an der Decke zur Seite der Zuschauer mit Pappe abgeklebt hatte, damit sie nicht blenden, während man da sitzt.
I think Cary Grant was a brilliant actor.
Why?
Und ich war der festen Überzeugung, dass in diesem Raum auf gar keinen Fall irgendwas Interessantes passieren kann. Vielleicht gibt es Peanut Butter Sandwiches, aber sonst ist wirklich nichts interessant.
I think he was the most underrated actor of his generation.
Und ich habe dort No Dice von Nature Theatre of Oklahoma gesehen. Und es war das größte Theaterglück meines Lebens. Es waren Schauspieler, die Dinge machten, die ich irgendwie noch nie gesehen hatte, die Geschichten erzählten, die mir gleichzeitig nah und völlig fremd waren. Die Schauspieler spielten und bewegten sich auf eine Art und Weise, die irgendwie nicht mit dem zusammenpasste, was ich da hörte. Und ich habe lange gebraucht, herauszufinden, dass es ein Zeichensystem gab, mit dem die Schauspieler von hinter dem Publikum Anweisungen bekommen haben, die verhindert haben, dass sie psychologisch das spielen, was sie sagen, sondern die ihnen quasi immer eine andere Emotion untergelegt haben. Und dieser Diskrepanz aus Spiel und aus Emotion, die sich eigentlich aus dem Text ergeben hat, entstand eine Kraft auf der Bühne, die ich nie wieder gesehen habe. Und ich habe doch gelernt, nicht nach dem Karton vor den Neonröhren die Kunst beurteilen zu wollen, die dort stattfindet.
Ich habe wieder was gelernt. Matthias von Harz über No Dice vom Nature Theater of Oklahoma, gesehen in New York. Ein ausführliches Gespräch mit dem Festivalmacher finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de. Dort können Sie auch diese Sendung hören und unsere kostenlose DLF-Audiothek-App herunterladen. Nach Rang 1 geht es jetzt hier weiter mit Vollbild, dem Filmmagazin. Darin unter anderem auch der neue Film des spanischen Filmemachers Pedro Almodóvar. Ich bin Susanne Burkhardt und wünsche viel Spaß dabei.